Willkommen zur dritten Folge unserer Spezialreihe in vier Teilen. Auch heute setzen wir den Fokus auf eine Perspektive, die im Pre-Sales-Alltag oft viel zu kurz kommt, die des Kunden. Ja, in dem zweiten Teil unserer Gesprächsreihe mit jemandem, der typischerweise auf der Einkaufsseite sitzt, geht es um Vertrauen, Verhandlungsspielräume, die größten No-Gos aus Sicht der Fachabteilung des Kundens. Wieder eine ehrliche, praxisnahe Folge aus dem Inneren des Einkaufs. Jens, du hast viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung im IT-Einkauf. Du hast viele Softwareprojekte mitbegleitet, durftest mitentscheiden, was für Software eingekauft wurde. Gib uns doch mal ein Verständnis darüber, was so die Größenordnung ist. Also wie viele Projekte hast du da ungefähr so gesehen? In welcher Größenordnung habt ihr da Geld ausgegeben?
Genau, also ich mache das seit ungefähr in diversen Rollen als Berater und also Führungskraft in der Automobilindustrie seit, ich sage so 15 Jahren ungefähr. Und naturgemäß, die Ticket-Size war am Anfang relativ klein, irgendwie ein paar 10.000 Euro pro Jahr. Das kann aber auch in siebenstelligen Bereich gehen. Das sind so, also in der Vergangenheit auch schon viele Jahre her, zum Beispiel so ein SAP oder irgendwelche Prozessmanagement-Software, die natürlich für ein SAV von irgendwas wie eine 500.000, 1 Million pro Jahr, das ist jetzt nicht untypisch.
Okay, alles klar, vielen Dank. Und hast du eine Größenordnung, die Anzahl der Projekte, oder ist das so viele, dass du irgendwann aufgehört hast zu zählen?
Boah, da muss ich auch scharf nachdenken. Ich würde mal schätzen, wenn ich so die letzten 10 Jahre ungefähr aggregieren würde, so ACV-mäßig, wahrscheinlich im soliden, mittleren, hohen, siebenstelligen Betrag.
Ja.
5 Millionen, 10 Millionen in Summe irgendwie über diverse Vendor, diverse Firmen, wo ich gearbeitet hatte.
Also du hast schon einiges gesehen, durftest viele Auswahlverfahren mitbegleiten. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollte ab morgen im Einkauf von Software anders sein?
Auf welcher Seite? Auf Kundenseite oder auf Vendorseite?
Aus deiner Perspektive, aus dem Einkauf heraus.
Also lass mal die Kundenseite beleuchten und dann die Vendorseite, weil ich glaube halt dieses Match ist genau, wo die Magie entsteht. Und ich glaube, auf Kundenseite, die müssen einfach viel klarer sein, was eigentlich der Business Value ist, den man erzeugen möchte mit Software. Und analog, glaube ich, auf Vendorseite es sollte grundsätzlich viel stärker mit Value Frameworks gearbeitet werden. Ich glaube, wir sind grundsätzlich, also wenn ich mal so überlege, so die letzten Monate, wenn ich irgendwelche Early Calls hatte, das war irgendwie viel so, komm, ich zeig dir mal die Features. Wo ich mir denke so, wow, hoppla, Moment, da sind wir doch da gar nicht. Ich will erstmal einen Dialog mit euch haben, was für ein Problem wir haben und welchen Value ihr adressieren könnt. Und das ist halt wirklich Zeitraum, ne? Und das kostbarste Gut an jeder Führungskraft ist wirklich Zeit. Und wenn ich mir eine halbe Stunde irgendwelche Demos angucken darf nach 5 Minuten, weil halt die Leute so begeistert von ihren Tools sind, was ja erst mal völlig legitim ist, ne? Ich hatte auch schon Demo-Calls, wo ich einfach mein Postfach währenddessen aufgeräumt habe und alle 5 Minuten gesagt habe, boah, das war spannend. Und das hilft halt keinem, ne? Das ist halt, das geht besser.
Geht es denn schon Hand in Hand mit, wenn ich jetzt sage, so, was ist denn deine größte Herausforderung bei den Auswahlverfahren, dass die Software-Vendoren, sind die zu technologieverliebt oder würdest du da noch was anderes benennen?
Ach, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht so als Symptom, als Wahrnehmung, die ich habe, ist, dass, ich nenne es mal so diese Value Proposition, die Vendor haben, die ist oftmals sehr generisch. Da siehst du auch daran, wenn ich beispielsweise mal schauen muss, wo gibt es eigentlich auf dem Markt? Da findest du, ich würde mal schätzen, 70% aller Websites, da steht dann irgendwie, wir sparen euch 2 Millionen pro Jahr oder 3 Millionen oder 1,5 Millionen pro Jahr. Das sind aber völlig generische Zahlen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist halt einfach, dass dieses Verständnis für, was ist eigentlich wirklich das Problem, was ein Kunde potenziell gelöst haben möchte. Ich glaube, da muss einfach sehr, sehr früh im Sales-Prozess mehr Zeit drauf investiert werden.
Hast du, ich meine, vielleicht ist ja, also ohne jetzt die Kategorie oder den Anbieter zu nennen oder so, aber hattest du vielleicht kürzlich irgendwo so ein Erlebnis, wo sich das so manifestiert hat, wo du mal was teilen magst?
Ja, hatte ich leider. Also wir sind auf einen Anbieter zugegangen, der halt, ohne jetzt irgendwelche interner preisgeben zu wollen oder zu können, der hat halt ist relativ präsent auf dem Markt, so ein bisschen Early Stage, also nicht ganz Early Stage, hatte gerade so eine Series A geraced mit irgendwie 5-7 Millionen in Deutschland, was jetzt erstmal nicht wenig ist. Man denkt, ja, da gibt's halt irgendwie Credibility, da gibt's irgendwie scheinbar ein Produkt, da gibt's Kunden, da gibt's irgendeine Art von Traction, wo halt gesagt wird, ja, das ist halt ein Produkt, das stiftet Mehrwert. Habe ich mir angeguckt, klassisch Desk Research, ja, könnte passen für unseren Case. Und dann bin ich auf den Vertrieb zugegangen, habe die mal angerufen, habe gesagt, hey, hier wollen wir mal sprechen. Und natürlich briefe ich die vorher, kriegen sie eine kurze E-Mail, sag hier, das ist unser Case, glaube ich, könnte passen. Und da hatten wir dann die Vice President Sales war dann im Call und ich würde sagen, irgendein Produktkollege von ihr. Und der Produktkollege hat mir völlig begeistert irgendwas von Datenbankstrukturen erzählt, wo ich mir denke, so, weiß jetzt nicht. Also Und das war dann so ungünstig, dass ich danach dann die Sales-Kollegin nochmal angerufen habe und gesagt, hör mal, du, ich glaube, wir sollten mal ein Follow-up machen. Das ist, also ich habe wirklich Vertrauen in euch und ich glaube wirklich, ihr könnt es, aber das ist echt leider nicht rübergekommen, ne? In unserem Fall, glaube ich, funktioniert das. Den Dialog kann man noch weiter aktuell laufen. Aber ich glaube, es gibt da wahnsinnig viele Sales-Prozesse, die da einfach nur abbrechen, wo der Kunde sagt,
kein Fit.
Und also ich würde auch vermuten, dass die meisten Kunden nicht Energie reinstecken werden. Außer die haben wirklich so ein super urgent Problem, was gelöst haben müssen. Da jetzt zu gucken, nee, komm, ich helfe euch mal, euch zu erklären, wie ihr uns helfen könnt. Das sollte eigentlich genau aus dem Sales Enablement kommen. Und dass die wirklich verstehen, so gehen wir halt auf den Kunden zu und so gehen wir den Case zu. Wenn der Kunde sich bei uns meldet und sagt, ich habe folgendes konkretes Problem, könnt ihr mir helfen? Dann würde ich wirklich die heiße Empfehlung aussprechen. Liebe Leute, bleibt haarscharf auf diesem Case drauf und erzählt nicht, was er noch machen könnt. Das ist nicht hilfreich.
Also verstehe ich dich richtig. Du hattest denen ja auch im Vorhinein sozusagen auch ein Briefing irgendwie geschickt. Anscheinend so ein paar Informationen, die dir irgendwie wichtig sind. Auf die wurde aber nicht eingegangen, auch dann in diesem Termin, in diesem Ersttermin.
Nee, ich glaube, der Produktkollege hat den Termin dann so ein bisschen gehijackt. Okay. Ich glaube, nur die Name ganz spannend, aber wie gesagt, nicht so irre hilfreich, ne?
Wahnsinn. Okay. Ja, es ist so eine Art Vertriebsverhinderer dann an der Stelle, ja.
Ja, genau. Aber wie gesagt, die sind relativ früh dran, deswegen, also die haben ja noch viel quasi interne Befähigung was machen können. Von daher alles gut. Und ich bin ja auch wirklich absolut mission-driven. Ich glaube, wir müssen halt mit Software wir wirklich wahnsinnig viel Wert stiften in Konzernen und Unternehmen allgemein. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass man da ja diesen Dialog weiterhin fortführt und auch sagt, Leute, also ganz ehrlich, würde ich einen Tipp geben, nächstes Mal macht das mal ein bisschen anders.
Wenn wir das mal als Negativbeispiel nehmen, vielleicht hast du ja auch noch ein Positivbeispiel, was du erlebt hast, was du teilen magst, wo du sagst, so, da bist du aus dem Termin rausgegangen und hast gesagt, hey, die haben mich richtig verstanden, die haben das cool gemacht. Vielleicht hast du da ein Beispiel im Kopf.
Wir hatten ja vorher ein bisschen gesprochen, schon wir zwei, und da haben wir auch diskutiert, dass man sich so in diesen Case von dem Kunden so reindenken muss und diese Verhörsituation, dass der ein bisschen schwierig ist. Da weiß ich gar nicht, Tim, ob ich das so bestätigen würde, dass diese Verhörsituation ungünstig ist, weil für mich ist es deutlich wertvoller, ehrlicherweise 15 Minuten verhört zu werden und dann zu entscheiden, geht's weiter oder nicht, als eine halbe Stunde Demo zu kriegen. Und den Case hatte ich vor, also auch schon ein bisschen her jetzt, war ein amerikanischer Vendor, irgendwie Randzeit bei uns hier in Europa, keine Ahnung, 18 Uhr, 19 Uhr, was auch immer das war. Und natürlich bin ich traurig, wenn wir da 15 Minuten Verhör machen und die wirklich so ihre Liste relativ stumpf, möchte es fast formulieren, einfach mal abhaken und am Ende sagen, ja, es könnte was für euch sein. Oder sagen, ey, sorry, nee, das ist nicht das, wo wir alle miteinander glücklich werden, finde ich persönlich absolut legitim.
Danke für die Perspektive. Also wenn du das so formulierst, kann ich das sehr gut nachfühlen. Ich meine, da kommt jemand mit einer fertigen Liste und versucht mal zu qualifizieren, ist das hier ein Fit? Der Vorteil für dich ja an dem Moment ist ja auch gewesen, du warst hinterher dann, hattest du oder konntet ihr gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob es hier überhaupt Sinn ergibt, mehr Zeit zu investieren, als jetzt noch die zweite, dritte Produkt-Hafenrundfahrt zu machen. Ne? Also den Punkt, der geht mir schon ins Ohr. Ich glaube, was dabei wichtig ist, damit es so funktioniert, ist, dass das von vornherein einfach etabliert ist. So, hey, lieber Jens, lass uns mal 20 Minuten Zeit nehmen. Ich habe hier ehrlicherweise eine ganze Reihe von Fragen. Aber hinterher ist der Benefit, wir werden gemeinsam entscheiden können, ob es ein Fit ist. Ist es okay für dich?
Absolut.
So, und mit so einer Anmoderation, ne, glaube ich, dann wird auch ein Schuh draus.
Genau, und das Spannende war halt, um wirklich aus diesem guten Case mal hängen zu bleiben, weil der wirklich leider, muss man echt sagen, selten ist. Das ist ja auch ein... Also man fühlt sich ja auch auf Kundenseite gut, man fühlt sich auch wertgeschätzt. Man fühlt sich ja auch wertgeschätzt im Sinne von, deine Zeit ist dir wichtig, deine Zeit ist uns wichtig und ich werde dir nicht irgendwas erzählen, sondern ich will verstehen, was hast du eigentlich für ein Problem? Und ich würde jetzt vermuten, dass diese Fragenliste, diese Verhörliste, wenn du möchtest, dass die war schon irgendwie getailert. Das war jetzt nicht so ganz generisch mal runtergefragt, wo ich sage, das ist eine komische Frage. Ich sage, ja, gute Frage. Antwort XY. Und das ist völlig legitim. Ne? Und ich glaube, was halt nicht funktioniert, und das habe ich leider auch oft erlebt, erlebe ich immer noch viel zu oft, wenn mir Beispiele gegeben werden, ja, und hier in, keine Ahnung, ich bin jetzt Automobilindustrie und ja, in der Versicherung, die haben dann irgendwie 8 Millionen, weil die gespart, weil die halt Vertragsmanagement besser machen. Und ich sage so, ist jetzt nicht so ganz unser Case, aber ich habe LinkedIn, kannst du mal drauf gucken, mit welcher Industrie du gerade redest, vielleicht hilft es. Und das ist halt wirklich eben nicht ehrlicherweise wertschätzen und da bleibt doch jetzt nicht viel Credibility am Vendor hängen. Und ich so im Buying Center denke mir auch, boah, wenn die das halt, diesen Verkaufsprozess schon so unspezifisch haben, glaube ich nicht, dass wir langfristig wirklich so eine Value-Adding Partnership aufbauen können, weil, nee.
Also super spannender Punkt. Was du hier praktisch sagst, ist, dass deine Erfahrung, die du mit einem Anbieter machst, bevor es überhaupt zu einer Zusammenarbeit kommt, für dich repräsentativ für das steht, was auch danach folgt. Ist es auch deine Erfahrung so bei Vendoren, wo du sagst, hey, da war eine geile Sales Experience, dann haben wir uns dafür entschlossen und dann haben die hinterher auch geliefert. Ist das so? Ist das so das Muster, was sich da zeigt?
Ich glaube, das kann man ich würde schon als Muster bezeichnen, ob das immer so ist, schwierig zu sagen. Also statistisch wahrscheinlich absolut nicht valide, aber vom Bauchgefühl würde ich sagen, ja, da gibt es natürlich schon eine Korrelation und Kausalität, dass wenn du gut qualifizierte Vertriebsteams hast, kannst du davon theoretisch ausgehen, dass natürlich auch alles, was Customer Success ist, auch gut qualifiziert ist, alles, was Produkt ist, gut qualifiziert, dass man halt nur die Vertriebsmannschaft qualifiziert, den Rest halt nicht, würde ich vermuten, ist sicherlich nicht Teil der Unternehmenskultur. Ne? Und vielleicht dazu, was wirklich auch ein Thema ist, wo, deswegen bin ich auch zu eurem Podcast wirklich dankbar, dass ihr auch so mission-driven seid, weil was halt wirklich immer schade ist, wenn wir eine Situation haben, wo ich, der ja schon relativ viele von diesen Gesprächen geführt hat, den armen Junioren, Sales-Kollegen dann so ein bisschen erklären muss, hier, du, beim nächsten Mal würde ich dir empfehlen, mach das mal so und so. Da gibt's halt Podcasts, da kann man sich reinhören, da kann man sich reinlesen, da gibt's Trainings, die man machen kann. Und das ist halt wirklich schade, weil das ist dann wirklich Frust auf allen Seiten. Ne? Ein gutes Beispiel, das wollte ich irgendwann zum Besten geben, wo wir eben bei Beispielen waren, ist, weil ich mal sehr stark am Business Case dran bin. Business Case ist nicht unbedingt monetär, sondern was ist so am Ende der Value für uns als Firma, ob das jetzt nun mein aktueller Arbeitgeber ist oder vergangener, sei mal dahingestellt. Weil ich habe wirklich ein konkretes Problem, was sich irgendwie in so ein Business Pain übersetzt. Und das will ich gelöst haben. Und am Ende geht es wirklich darum, dass ich fragen muss, ja, was ist die Value Proposition? Also was ist wirklich dieser Mehrwert, den ihr für uns adressieren könnt? Und was ich leider oft erlebe, ist, dass die Aussagen, auch die Inhalte, auch die Materialien, die bereitgestellt werden, dass wir teilweise wieder, wo wir bei Qualifizierung sind, dass die dann teilweise von beispielsweise von Marketingabteilungen gemacht werden. Und ich hatte, das ist auch nicht so irre lang her, einen Sales Call, da sage ich zu dem Kollegen hier, 600.000 gespart pro Jahr bei Firma XY, wo kommen die denn her? Da hat er mir gesagt, das kann ich mir nicht sagen, die Folie hat mir Marketing gemacht. Und ich denke so, ach, Kollege, weiß jetzt nicht so. Da wird es echt schwierig, ne? Mit Vertrauen aufbauen.
Das ist ein super spannender Punkt. Lass uns gerne dabei bleiben, weil ich hatte vor kurzem, also das war noch bei meinem letzten Arbeitgeber, da hatten wir einen Case, da haben wir dem Kunden auch was Vergleichbares vorgerechnet. Also wir hatten so einen Value Case gebaut und hatten dann gesagt, schau mal hier, mit unserer Software ist das dein Nettogewinn und so schnell amortisiert sich das Projekt und das ist, was du dann davon hast. Und dann war die Antwort, das fand ich schon irgendwo auch bezeichnend, war die Antwort, ja, wissen Sie, also wenn ich allen Software-Vendor glauben würde, was die mir vorrechnen, dann müsste ich den ganzen Tag nur noch Software kaufen und ich bin der reichste Mann der Welt.
Ja, genau.
So, jetzt bist du ja auch auf der Kundenseite da. Also wie kann man denn seriös so ein Value Case aufbauen, bei dem eben nicht offensichtlich der Interessenskonflikt, der auch mitschwingt, der ist ja auch nicht wegzusprechen. Ne? Ich meine, wir sind Vendoren, wir sind im Sales, wir wollen natürlich etwas verkaufen und unser Erfolg wird daran bemessen, ob wir erfolgreich sind oder nicht dabei. Gleichzeitig ist es natürlich für die Glaubhaftigkeit unserer Vertriebsunterlagen eines Value Cases notwendig, dass wir im Prinzip mal brutal ehrlich miteinander sind und das nicht schönrechnen. So, also wie gehst denn du auf der Einkaufsseite mit so was um? Wie macht ihr das glaubhaft? Baut ihr den einfach selber und lasst den Vendor außen vor? Ist das eine Variante?
Ja, also vielleicht zur Einordnung, Tim. Also ich bin ja selbst nicht Einkäufer, ne? Ich bin ja typischerweise die Business-Seite. Ich bin natürlich schon bei den kommerziellen Verhandlungen irgendwie ein Stakeholder. Ich bin aber typischerweise nicht derjenige, der dann irgendwo Unterschrift leistet. Sondern ich bin derjenige, der ein Gefühl dafür hat, wie groß unser Pain ist. Und dann habe ich natürlich ein Gefühl dafür, wenn jetzt ein Vendor eine Fee aufruft, ein Gefühl dafür zu haben, in welcher Range ist denn das? Und ich glaube, dieses 10x, das ist halt immer im Hinterkopf, ne? Und weil am Ende geht es darum, wir haben, wie du es auch selbst sagst, also es werden halt große Zahlen versprochen und da muss ich natürlich gucken, dass ich so ein Risk Mitigation hinkriege. Also ich denke, okay, die verspreche ich mir 2 Millionen, sagen wir mal realistisch mit so einem Discount, boah, vielleicht 800.000 im ersten Jahr. Ist ja auch dann eine Frage, wie das rechnet. Ne? Ist das dann Cost Avoidance? Ist das dann irgendwie so ein Cashflow oder welche Metrik man auch immer nutzen möchte? Und sagen wir mal, wir sind im Beispiel irgendwie 800.000, wo ich sage, boah, das könnten sie schaffen. Wenn die natürlich dann 300.000 aufrufen pro Jahr, so, und dann haben wir noch on top quasi Inhouse-Efforts, die wir da investieren müssen, würde ich sagen, ey, Freunde, no chance, forget it. Wir können gerne über 80.000 reden, einfach nur um dem ganz allgemeinen Beispiel zu bleiben. Und dann reden wir im nächsten Jahr gerne nochmal über eine Expansion. Oder wir machen irgendwie 200.000, aber dann könnte er davon ausgehen, dass wir uns in den Vertrag reinverhandeln lassen, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten dann aussteigen dürfen. Und das ist natürlich so eine Frage, ehrlicherweise, wie spielst du das mit dem Vendor? Wobei ich persönlich glaube, dass am Ende haben beide Parteien Interesse an einer langfristigen Erfolgspartnerschaft. Relativ simpel. Wir haben Interesse daran, das Maximale aus der Software rauszuholen oder der Kunde ganz allgemein. Und der Vendor hat natürlich das größte Interesse daran, dass der Kunde nicht churnt. Und der Kunde wird dann nicht churn, wenn er einfach sagt so, ey, jedes Jahr, boah, das ist super. Und wenn er mich fragen würde, nächstes Jahr 20% mehr, würden wir sofort zahlen. Also das ist eigentlich da, wo man gemeinsam hin möchte. Und wir starten natürlich, oder ich starte typischerweise mit so einer, mit so einer Value Indication. Also ich habe ein Gefühl dafür, in welcher Größenordnung liegt das Problem und was glauben wir, können wir davon adressieren. Und dann weiß ich, also das ist quasi, wenn du mir so vorstellst, ist es so ein Kuchen und dann frage ich, okay, jetzt zum ersten Schritt, zum ersten Rollout-Phase, im ersten Piloten, ob jemand das schneiden möchte. Und bei so einem Big Bang machst du ja typischerweise nicht, sondern du startest dann irgendwie mit einer Region oder mit irgendeinem gewissen Segment. Und dann sagst du, okay, das sind halt von, keine Ahnung, der Pain ist irgendwie 50 Millionen groß, was auch immer das sein mag. Und davon machst du halt irgendwie 10%. Dann sagst du irgendwie, wenn überhaupt, kannst du irgendwie 5 Millionen maximal theoretisch holen. Und dann rechnest du quasi zurück. Und dann guckst du, okay, wird der Vendor dir sagen, wenn ja, von diesen 5 Millionen kann ich dir helfen, 1 Million zu holen.
Also was du hier im Prinzip machst, und ich finde es also mega spannend, dass du für dich auch sozusagen da auch so artikulierst. Du sagst, ich habe hier ein quantifiziertes Business Pain auf meiner Seite. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Prozess, bei dem ich dir auf der Nachkommastelle genau sagen kann, so groß ist es, aber ich habe eine Größenordnung im Kopf. Wie oft wirst du von Vertriebsmitarbeitenden überhaupt nach der Größenordnung des Problems gefragt?
Gute Frage. Gefragt? Boah.
Oder gemeinsam dahin geführt?
Also hingeführt nie. Also zumindest ist mir nicht im Kopf hängen geblieben. Danach gefragt? Boah. Also aktiv gefragt, auch klingelt gerade überhaupt nichts. Und mir ist, also ist mir wirklich nichts hängen geblieben. Also typischerweise ist das, haben wir die Zahl im Hinterkopf. Logischerweise disclosen wir die nicht allzu frühzeitig.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wärst du denn überhaupt offen, diese Zahlen zu teilen oder die Größenordnung zu teilen, wenn du diese Frage gestellt bekämst? Gerade vor dem Hintergrund, weil du ja auch gerade gesagt hast, hey, so 10x ist für dich so die Guidance, ne? Da, du hast vielleicht für dich identifiziert, hey, hier ist ein Problem im Raum, das kostet uns heute vielleicht 800.000 Euro im Jahr oder sowas. Wenn ich das für 80.000 lösen kann, unter Berücksichtigung der Risiken, unter Berücksichtigung, dass wir auch intern damit Aufwände haben, das einzuführen, die User zu schulen und was auch immer damit einhergeht. Aber 10x plus Risiko plus interne Efforts, wenn sich das einigermaßen rechnet, so dann sage ich, das könnte was werden.
Genau, das könnte was werden. Und dann ist halt typischerweise der nächste Schritt, dass dann ja erst wirklich der formalistische Sales-Prozess spätestens losgeht. Das heißt, Legal, Einkauf, IT wird dann ja aktiviert, weil ich werde dann auch nicht, und ich glaube, das ist ja auch ganz allgemein für alle Firmen, wo ich bisher gearbeitet hatte. Du willst ja jetzt nicht die ganze Legal, Einkauf und IT-Mannschaft ständig aktiviert halten für irgendwas, wo du sagst, ach nee, mit dem Vendor kommen wir doch nicht zusammen aus diversen fachlichen Gründen. Das passiert ehrlicherweise relativ spät. Natürlich sind wir transparent, müssen wir transparent sein. Sehr, sehr, sehr frühzeitig, dass Gespräche stattfinden. Aber wir aktivieren jetzt die, also jetzt geht's wirklich los, das ist meins klar, das passiert zu einem gewissen Meilenstein in späteren Prozess, ne? Das ist jetzt nicht so der erste Sales Call, da fängt's jetzt nicht an, irgendwie der Einkauf zu sagen, hey Leute, starte mal mit der Verhandlung, das machst du ja nicht.
Ja, das ist fair. Was muss denn passieren, dass du zu einem Anbieter genug Vertrauen gesammelt hast, dass du sagst, hey, ich bin auch mal bereit, über interne KPIs oder über solche Größenordnung des Problems mal zu sprechen? Oder sagst du, das macht ihr ausschließlich intern und der Vendor hat sich daraus zu halten?
Ich glaube, das hängt sehr stark von der Charakteristik des Softwareprodukts ab. Was sich dann sicherlich ausprägt in dem ACV, was dann die Vendor natürlich auch, wenn du so eine Commodity-Produktivitätssoftware hast, da machst du das nicht. Ne? Da dann ist jetzt bei mir im Scope nicht mehr drin, weil ich ein anderes Profil gerade habe, aber so eine Software, die knallst du dir dann irgendwie rein in den Tech-Stack und dann nutzt du die und dann ist das eigentlich klassische Verhandlungssache. Wenn du tiefer in die Prozesse, in Systeme, auch in die Art und Weise, wie intern kollaboriert wird, reingehst, dann musst du natürlich auch über diesen Sales-Prozess schon eine Partnerschaft aufbauen. Und natürlich hast du dann auch relativ frühzeitig hast du ein NDA, dass da auch sichergestellt wird, dass du auch was disclosen kannst. Dann bist du natürlich transparent. Man ist natürlich nicht so transparent, dass man sich dann in eine negative Verhandlungsposition reinbringt. Weil am Ende geht es darum, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, die Vendor wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Ob der Kuchen immer genau in der Mitte geteilt wird oder werden sollte oder nicht, weiß ich nicht. In der idealen Welt schon, in der Realität wahrscheinlich mehr einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Ich glaube, was schon wichtig ist, wenn wir jetzt mal so vom Bauteil so ein bisschen den Übertrag machen, so auf die andere Seite. Ich glaube, was man schon natürlich erreichen müsste, ist, dass man Richtung Customer Success eine stärkere, transparente Verknüpfung hinkriegt. Und das ist natürlich immer eine Frage Richtung, jetzt auf Vendoren-Seite, Richtung Expansion Revenue. Aber idealerweise ist natürlich so, dass die Sales-Kollegen wissen, welcher Mehrwert gar nicht für den einen Kunden, sondern so über ein gewisses Kunden, vergleichbares Kundencluster, die eigene Software überhaupt generieren kann. Und ich glaube, also mein Gefühl zumindest, ich meine, da wirst du mehr Insights haben als ich, aber mein Gefühl ist, dass diese, vielleicht mal sagen, Silo, Denken, dieses Silo-Arbeiten zwischen Sales und Customer Success, das, also manchmal fühle ich wirklich, dass das existiert. Und gerade bei Companies, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, natürlich sehen die über vergleichbare Kundenstrukturen, welche Mehrwert die Software bieten kann. Da frage ich mich manchmal, warum spiegeln die das nicht zurück in ihre Sales-Teams? Weil wenn die sagen können, hier, guck mal, ohne jetzt irgendwelche Logos, aber für Company XYZ, da haben wir so und so viel geholt mit dem und dem Case, da sage ich natürlich sofort, ey, das ist aber spannend. Und das passiert aber wirklich ganz, 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 ganz selten. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich was deutlich mehr systematisiert werden könnte.
Also super spannendes Thema. Meine Hypothese ist, dass die gesamte Customer Success Rolle gerade sich massiv einem Wandel unterzieht. Gerade weil einfach die Budgets sind enger geworden. Jeder verlorene Kunde kostet praktisch nicht nur der ACV, sondern auch der ganze, also die Akquisitionskosten, die teilweise nicht zu vernachlässigen sind. Das heißt, der Fokus ist ja schon seit jetzt einiger Zeit darauf, Bestandskunden zu behalten, Bestandskunden aufzubauen und auf keinen Fall zu verlieren. Und dafür muss auch Customer Success sich weiterentwickeln. Jetzt würde ich mich gar nicht hier als Customer Success Profi irgendwie framen oder so. Und ich habe da auch schon sehr unterschiedliche Dinge gesehen. Ja, manchmal sind es so glorifizierte Projektmanager. Ich habe aber auch schon andere Cases gesehen, wo genau das passiert, was du gerade beschreibst. Also wo es so ein Reifegradmodell gibt, wo jeder Kunde einmal im Quartal für sich eine Einschätzung bekommt. Hey, wo stehst du gerade in deiner Adoption und wo sehen wir für dich noch Mehrwert? Also wo sehr klar Empfehlungen auch ausgesprochen werden. Hier ist übrigens für dich die nächste Entwicklungsstufe und alles dazwischen so. Also bin ich vollkommen dabei. Meine Hoffnung ist auch, dass sowas wie auch AI und Conversational Intelligence Lösungen, die also auch Vertriebsgespräche und auch Gespräche, die stattfinden, bevor es überhaupt zum Vertragsabschluss kommt, dass uns Technologie dabei unterstützen wird, auch so ein Handover zwischen den Rollen noch sauberer zu gestalten, weil dann einfach nichts mehr wie verloren geht, sondern eben alles auch elektronisch erfasst ist und verarbeitbar erfasst ist und somit jeder eigentlich zum gleichen Zeitpunkt genau weiß, was Sache ist in einem gegebenen Account. Aber sicherlich zum Teil noch Zukunftsmusik, obwohl die Technologie schon da ist dafür, ne? Muss man auch sagen.
Ja, wobei, Tim, ich weiß gar nicht, ob das die Technologie, ob das wirklich so der erste Schritt sein muss, weil teilweise sind ja die Möglichkeiten, dass man den Wert, den Produkt stiften kann, die sind ja offensichtlich. Ich hatte auch schon Gespräche, wo ich wirklich artikuliert habe, das brauche ich, weil das ist mein Pain und da sollte ich dann überzeugt werden, nee, der Pain ist eigentlich irgendein anderer. Und ich denke so, nee, du wirklich, kannst mir glauben, ich mache den Job ein paar Jahre, ich weiß wirklich, was für ein Problem ich habe. Ich weiß nicht genau, wie ich es löse, deswegen reden wir ja hier gerade. Oder ich weiß, dass ich das mit meinen aktuellen Tools und mit Excel und so nicht lösen kann, deswegen. Aber ihr müsst mir nicht erklären, dass mein Problem eigentlich ein anderes ist.
Das ist ja okay. Ja, genau. Vielleicht löst in dem konkreten Case, vielleicht löst dann die Software nicht das Problem, was du eigentlich hattest, ja. Und die Person hat es versucht, irgendwie umzuframen.
Ja, genau. Wobei, ich glaube wirklich, dass ich natürlich auch die Companies, mit denen ich rede, so auch von meiner Seite ausreichend vorqualifiziere, um ein Gefühl dafür zu kriegen, können die das eigentlich lösen? Und ich würde mal behaupten, wenn ich mit denen rede, bin ich mir relativ sicher, dass da grundsätzlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die das lösen können. Deswegen, dass er jetzt wirklich so total auseinanderliegen, eher unwahrscheinlich. Aber zu dem Punkt AI, ja, natürlich ist das spannend, aber ich glaube, das fängt wirklich mit den Menschen an, ne? Dass die teilweise wirklich ehrlicherweise einfach nur mit dem richtigen Mindset einfach mal zuhören, die Kunden wirklich verstehen wollen und auch nochmal nicht zu früh in so eine Demo reinspringen und so eine Feature-Schlacht irgendwie loslegen, wo ich mir denke, ey Leute, also ich habe es wirklich relativ häufig, weil ich bin natürlich in meiner Rolle, ich bin relativ so, guck relativ breit, relativ hoch im Helikopter sitze ich. Ich habe schon ganz oft gesagt, Leute, coole Software, schön, dass er da klickt, aber ich verstehe wirklich nicht, was er mir gerade zeigt. Und teilweise, Moment, komm gleich, ich zeig dir eben. Ich so, Alter, nee. Und das ist wirklich ein Moment, das ist auch nicht amüsant, ne? Das ist eher so, boah, ey, bitte nicht. Und das ist wirklich bedauerlich, ne? Und ich glaube, ich hatte das mal so gelesen, was wie im Vertrieb irgendwie so 60-70% Redeanteil des Kunden, also ich denke typischerweise 70-80% im Vertrieb, was ich so erlebe. Und wie gesagt, ich hatte schon mal einen Fall gehabt, das war so urelang her, halbe Stunde Call, 3 Minuten Intro, haben die Feature-Schlacht gemacht und nach Minute 28 habe ich dann meine E-Mail weggepackt und habe dann weiter drauf geguckt und wahrscheinlich haben die gesagt, war ein richtig guter Call mit dem Erasmus. Und ich denke so, nee, glaube ich nicht.
Der hat die ganze Zeit zugehört, ne, hat so genickt und so.
Ja, genau.
Wo wir gerade nochmal bei dem Thema sind. Du hattest ja vorhin auch davon gesprochen und also jetzt mein Geschäftspartner und Co-Host hier, der jetzt heute nicht dabei ist, der Jan und ich, wir sprechen dabei immer von Discovery. Also Discovery ist der Prozess, wo der Anbieter sich die Zeit nimmt, bevor es jetzt hier losgeht, in die Hafenrundfahrt reinzugehen oder irgendwelche Demos zu zeigen oder sonst irgendwas. Erstmal versuchen zu verstehen, wo kommst du her? Was für ein Problem hat der Jens eigentlich? Wie groß ist das Problem? So, was treibt dich eigentlich die ganze Zeit um, bevor ich anfange, meine Features auszupacken? Und idealerweise kann ich natürlich das, was ich da in dieser Discovery gelernt habe, direkt verwenden, um dir dann auch die Sachen zu zeigen, die eine möglichst hohe Relevanz für dich haben. Also ich denke, da sind wir sehr, sehr einig. Wenn du mal schätzen müsstest, so also zwischen 0 und 100%, wie viele von den Sales Engagements oder Vertrieblern, die da draußen rumlaufen, machen überhaupt Discovery, bevor sie anfangen, über ihre Technologie zu sprechen?
Eine Discovery oder eine gute Discovery?
Ich bin ja schon froh, wenn überhaupt eine Discovery stattfindet. Von daher nehmen wir das Qualitätsmerkmal gerade mal raus. Ja.
Boah, eine Discovery würde ich sagen. Also ich Bauchgefühl, ich habe die Hälfte vielleicht. Ne? Vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist ja jetzt nicht irgendwie nur
okay. Okay,
das definitiv nicht.
Okay, okay.
Eine gute Discovery, boah, ganz weniger. Also ganz, 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 ganz wenig.
Was macht denn für dich eine gute Discovery?
Also ich glaube, eine gute Discovery fängt erstmal mit Empathie an. Empathie für den Kunden, für den, in welchem Zustand befindet sich beispielsweise jetzt Automobilindustrie, super Beispiel. Wahrscheinlich die größte Transformation, die es seit 60 Jahren gibt in der Branche. Da musst du zumindest mal ein Gefühl dafür kriegen, was heißt denn das eigentlich? Und ich würde jetzt mal so, auch wenn jetzt auch die Sales-Kollegen relativ junior sind, und natürlich jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Branchenerfahrung haben. Ich glaube, wenn wir das mal in ChatGPT reinhacken und sagen, sag mir bitte mal, was sind die Top 3 Probleme, die die Automobilindustrie gerade hat, da wird da halbwegs sinnvolle Antwort bei rauskommen. Und wenn das quasi der Startpunkt in so einem Gespräch ist, dann würde ich erstmal ein Gefühl haben, oh, ja, Kollege, der hatte irgendwie so erstmal so grob eine Ahnung, was bei uns gerade los ist. Und das ist natürlich so der, glaube ich, wirklich der erste Startpunkt, weil dann, wir sind ja alles Menschen, ne? Und wir wollen ja, wir haben natürlich viel mit Technologie zu tun, klar. Aber wir wollen natürlich auch ehrlicherweise wertgeschätzt werden für die Probleme, die wir haben. Und nochmal, wir wollen nicht so top-down irgendwie eine Story erzählt bekommen, sondern für mich ist natürlich viel einfacher, mich zu öffnen und zu erzählen, ja, hier, guck mal, das ist echt ein Thema und wir haben auch das Thema und das Thema. Und da wird natürlich so der Möglichkeitenraum viel größer, welchen Value überhaupt adressiert werden kann, wenn ich ins Reden komme, logischerweise. Und ich komme halt ins Reden, auch, glaube ich, sehr menschlich, wenn ich das Gefühl habe, verstanden zu werden. Und deswegen auch, ja, natürlich kann man AI nutzen, aber ich glaube, das ist viel mehr wirklich die Basics der Interaktion, der menschlichen Kommunikation und wie gesagt, Empathie schadet auch im Sales-Prozess nicht.
Und wo wir bei dem Thema Discovery sind, also eine Sache, die für uns aus der vertrieblichen Perspektive immer massiv herausfordernd ist und ich bin sicher, du kannst es mal aus deiner Sicht schildern, ist, dass natürlich am Ende hängt es nicht an einem einzelnen Entscheidungsträger. Du hast es ja auch gerade so plakativ beschrieben. Also du bist auch jemand, der sozusagen Kaufentscheidungen mit beeinflusst. Aber ganz klar hast du auch ganz viele Kollegen, Kolleginnen, die da mitentscheiden. Und eine Aufgabe, die natürlich auf der vertrieblichen Seite immer vorherrscht, ist zu sagen, okay, also mal zu identifizieren, wer ist eigentlich hier das gesamte Einkaufsgremium? Wer beeinflusst und entscheidet mit? Also wie gut gelingt das den Software-Vendoren, dieses Einkaufsgremium überhaupt mal zu erfassen und abzuholen?
Boah, ist schwierig. Weil natürlich gerade so also erstmal muss man anerkennen, das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn du jetzt größere Unternehmen anguckst, die haben natürlich sehr komplexe Entscheidungsstrukturen und Prozesse. Da gibt's also gerade in größeren Konzernen, da gibt's halt diverse Gremien, die dann irgendwie einen Beitrag leisten zur Entscheidungsfindung. Das muss aus diversen Stellen budgetiert werden. Dann ist nicht zwangsläufig derjenige, der auch das Business-Problem hat, der Budget-Holder, sondern es liegt irgendwo anders. Dann gibt es Unternehmen, da ist halt IT-Budget zentralisiert in der IT, das wird dann nicht gegenverrechnet. Also da gibt es wahnsinnig viele Modelle, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen sind von außen. Ob das Teil der Discovery sein könnte, sollte, ja, wahrscheinlich nicht frühphasig, aber ich glaube, irgendwann wäre es sicherlich nicht verkehrt, dass auch die Vertriebsmannschaft sich mal Fragen stellt, wie werden eigentlich Entscheidungen hier getroffen und wer ist denn das eigentlich? Und idealerweise sind wir ja dann in einer Phase schon, dass der Ansprechpartner aus dem Business, der möchte ja am Ende dieses Produkt haben, weil der hat das Problem ja weiterhin. Und der wird ja nicht irgendwie oder sie aufgewacht sein morgen und sagt, Mensch, mit Excel und ich mache dann ein Pivot und dann funktioniert das doch. Sondern es gibt ja einen Pain, der nicht gelöst werden kann. Und der ist ja weiterhin vermutlich da. Und glaube ich, dann würde ich so die Empfehlung aussprechen, also wenn man dann halt weiter Richtung, also im Sales-Zyklus nach vorne geschritten ist, glaube ich schon, dass man sich mal systematisch die Frage stellen sollte, wie kriegt man eigentlich diese Partnerschaft aufgebaut beim Kunden, dass man sagt, okay, dann rede doch mal mit dem und dem. Und das sind ja ehrlicherweise, das ist ja gar nicht, ich würde ja gar nicht taktisch, sondern das ist ja einfach nur eine Frage, wie kriegt man ehrlich, transparent, mehrwertstiftend für alle Parteien, wie kriegt man diesen Sales-Prozess nach vorne geschoben und natürlich aus Vendor-Sicht, dann auch, wie kriegt man den geclosed. Und also weiß ich zum Beispiel, das ist halt auch schon viele Jahre her, das ist ein Beispiel aus einer anderen Firma, das glaube ich auch für also nochmal relativ juniore Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeitende gar nicht so klar ist. Also eine wesentliche Stakeholder-Gruppe sind ja die Arbeitnehmervertretung. Und ich meine, du wirst es wissen, du hast auch nur ein paar Jahre auf dem Buckel, wie viel Situationen wird es geben, wo alles unterschriftsreif ist und dann wurde halt die Arbeitnehmervertretung nicht abgeholt. Und da hat sie gesagt, nee Leute, also geht gar nicht darum, dass wir ihn unterstützen wollen, aber ihr könnt ja nicht das Ding durchreiten und am Ende uns sagen, hier übrigens, by the way, machen wir jetzt. So funktioniert das nicht. Und das ist natürlich was, wenn du da nicht, also wenn du das nicht in diesem Setup schon mal gearbeitet hast, das magst du gar nicht glauben, aber das ist extrem wichtig, dass man da wirklich die Stakeholder nach und nach abcheckt. Und ich glaube, gerade auf Kundenseite gibt es viele Situationen, die haben den Prozess auch nicht. Also wenn jetzt mal, ich wäre jetzt irgendwie Werksleiter von irgendeiner, keine Ahnung, hier irgendwie Metallgusshersteller und der wird nicht jeden Tag Software einkaufen. Der macht das vielleicht ein, zweimal in seinem ganzen Leben. Ich meine, woher zum Teufel soll der arme Kerl wissen, wie der intern den Prozess anschieben muss? Und der Einkauf würde ihm im Zweifelsfall auch nicht helfen. Und ich glaube, wenn dann halt ein Vendor da ist, der sagt, hier, guck mal, das ist eigentlich unser Playbook. Für deinen Fall würde ich dir empfehlen, guck mal, Arbeitnehmervertreter, red mal mit dem, red mal mit dem, red mal mit dem. Komm gerne dazu, wenn er mag. Das natürlich, das macht das Leben auch dann für unsere Werkleiter leichter, zu sagen, ja, das ist echt so ein Partner, mit dem können wir gemeinsam viel Spaß haben.
Und das, was du gerade beschreibst, also ich glaube, seit so ein paar Jahren schwirrt so dieser Begriff im Raum und ich finde ihn eigentlich auch ganz, ganz anschaulich. Also es nennt sich ja Buyer Enablement. Also ich aus der Vendor-Perspektive komme zu dir, Jens, du bist aus dem Business, du hast das Business-Problem, du hast Interesse an der Lösung signalisierst und möchtest jetzt eigentlich ganz gerne kaufen und ich statte dich jetzt damit aus, dass du intern, ich sag mal blöd, hausieren gehen kannst, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir das Budget bekommen, dass wir das Buy-in vom Management haben, dass auch die Leute, die am Ende die Software vielleicht benutzen, dass die Bock drauf haben und dass der Betriebsrat auch noch sagt, ja klar, kein Problem, können wir gerne machen. So, also das würde ich mal so unter dem Begriff Buyer Enablement verordnen. In den Auswahlverfahren, die du zuletzt gesehen hast, wie stark wurde dieser Aspekt von den Vendoren überhaupt also gespielt oder ich sag mal sinnvoll du ausgestattet mit diesen Dingen?
Vielleicht nochmal so als zur Einordnung, ich kann jetzt natürlich nicht konkret über bestimmte Projekte, über Fälle reden. Ich glaube, das ist auch ein, also Buy Enablement ist ein Thema, was, das ist so punktuell vorhanden, aber das ist nicht systematisiert. Und was ich mir zum Beispiel wünschen würde, jetzt losgelöst von irgendeinem konkreten Fall, sondern ideale Welt ist, dass mir die Vendoren, dass die mir ja so ein Playbook für mich geben, dass ich einerseits, also ich liebe ja One-Pager, weil das halt einfach, Zeit ist halt echt beschränkte Ressource. Habe ich einen One-Pager, gucke ich drauf, verstehe ich, ne? Sinngemäß irgendwie, das ist die Zeitleiste, das sind so die, das musst du abchecken. Und dass du dann idealerweise begleiten die mich halt in diesem Prozess, dass ich halt da wie durchwandere, dass ich das abchecke. Und auch mal ganz ehrlich, das kann auch dazu führen, dass man eben nicht mit dem Vendor zusammenkommt, weil dann rede ich mit irgendeinem Stakeholder und der sagt bei Jens, nee, also mach das nicht, weil wir haben ehrlicherweise dann doch ein anderes Problem, als du wahrnimmst. Aber das ist halt wieder so ein Ding, wie viel Value wollen wir eigentlich gemeinsam erzeugen? Und ich glaube wirklich nicht, Tim, dass es darum geht, jetzt Software zu kaufen, um Software zu oder auf Vertriebsseite dann zu verkaufen, sondern es geht wirklich darum, dass man mit den Technologien, die wir haben, einfach die Probleme findet. Das ist auch so, wenn ich mir so überlege, so die letzten, ich weiß mal sagen, so 5, 7 Jahre circa. Also die Probleme in der Welt, also jetzt auch in den Industrien, werden natürlich deutlich größer, einfach weil halt sehr viel mehr möglich ist, sehr viel mehr Dynamik drin ist. Also ich war zwar irgendwie 2013 war ich das erste Mal in China. Da ist China ganz anders als heutzutage, also völlig anders. Und die Geschwindigkeit der Veränderung, die macht natürlich was mit den Unternehmen und die brauchen Technologie, um sich schneller zu verändern. Da bin ich fest von überzeugt. Und gleichzeitig hat die Technologie natürlich viel mehr Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren. Und am Ende, glaube ich, kommt es darauf an, dass man halt dieses Matchmaking macht, dass man halt diesen Value, den die Software bieten kann und den Pain, die Unternehmen haben, selbst wenn die gar nicht artikulieren können, dass man die einfach zusammenbringt und diesen Addressable Value, dass man das halt wirklich schafft, miteinander zu verankern, dazu braucht man Partner. Und deswegen glaube ich halt auch, dass dieses Sales Enablement Thema, das ist wirklich mehr als Schulung der Vertriebsmannschaft, das ist wirklich, das muss auch sein, dass sie verstehen, welchen Pain hat das Unternehmen, welchen Value können wir erzeugen und wie kriegen wir das gematcht?
Jetzt hast du einen schönen Begriff verwendet, nämlich also diesen Playbook-Begriff. Du würdest dir wünschen, hey, die Vendoren, die kommen zu dir und sagen, hier ist das Playbook, das sind die Stakeholder, die du intern abholen musst und so weiter. Und es gibt ein Werkzeug, was ich glaube ich so in der Vertriebsbubble immer mal wieder diskutiert wird, hat teilweise unterschiedliche Namen. Manchmal heißt es irgendwie Closing Plan, manchmal heißt es irgendwie Mutual Action Plan. Wir haben das mal so ein bisschen eingedeutscht und haben gesagt, wir nennen das den GAP, ja, der gemeinsame Aktionsplan, der im Prinzip auch ein Werkzeug aus dem Buyer Enablement ist, also was unseren Champion beispielsweise oder unseren Hauptinteressenten, unseren Fachabteilungsleiter damit unterstützen soll, zu verstehen, was sind die nächsten Schritte, die wir sinnvollerweise nehmen können, um am Ende eine informierte und möglichst risikofreie Kaufentscheidung zu treffen. So würde ich das mal verorten. Was für Erfahrungen hast du mit so Mutual Action Plan, um mal jetzt den Anglizismus zu missbrauchen, hast du gesammelt? Hast du damit Erfahrungen gesammelt mit solchen Werkzeugen?
Ja, teilweise, aber das ist, also meistens ist es wie ich finde, zu fragmentiert. Und ich glaube, wenn man nochmal ganz kurz eben so ein bisschen rauszoome aus deiner Frage, wenn das in Ordnung ist. Das ist ja so, dass, wenn ich mir überlege, so ein Sales-Cycle für, also zumindest in der Phase, wo ich drin bin, also alles, was Vertrag ist und Legal, das bin ich typischerweise weniger eingebunden, aber wo ich wirklich den Fokus drauf habe. Ich würde mal schätzen, das ist irgendwas so zwischen 6 bis 9 Monaten ungefähr, so eine Zeit. Und es dauert schon relativ lang, weil natürlich auch das Volumen typischerweise relativ groß ist, da ist relativ viel at stake, da wird es auch softwareseitig nicht daneben greifen. Teilweise muss man natürlich noch, sofern möglich, die Vendoren miteinander vergleichen, dass du da jetzt nicht nur auf einen drauf schießt, sondern auch transparent, völlig compliant guckst, welcher von den 3 Anbietern ist denn jetzt eigentlich. Ja, es gibt schon Ansätze, diesen gemeinsamen Aktionsplan zu pflegen, aber das ist schwierig. Also es fängt damit an, wo sehe ich den eigentlich, wo finde ich den eigentlich so in Echtzeit? Also wo sehe ich, ich nenne es jetzt mal so meine persönliche Action-Item-Liste für ich kaufe Software XY ein. Wo sehe ich den dann eigentlich? Wahrscheinlich in meiner Inbox.
Absolut.
Wahrscheinlich in irgendeiner PowerPoint, die an irgendeine E-Mail rangehangen wurde, wo ich dann
oder ein Excel-Sheet.
Genau, wo ich dann auf Seite 23 dann halt irgendwie diesen Aktionsplan finde, der aber auch schon 8 Wochen alt ist. Das ist halt wirklich bedauerlich, weil am Ende, glaube ich, ist die Kunst, dem Kunden es leicht zu machen, Ja zu sagen. Und der Kunde möchte ja, ich glaube, das ist eine Hypothese, die kann man einfach mal haben, der Kunde möchte ja Ja sagen, weil sonst würde er ja gar nicht mit denen reden. Die meisten Kunden oder Business Leader auf Kundenseite, die haben ja nicht zu viel Zeit und reden mal mit Software-Vendoren, weil sie mal gucken wollen, was es auf dem Markt gibt, sondern die haben ja wirklich ein konkretes Interesse, da irgendwas zu closen. Und je leichter man es denen macht, zu sagen, ja, genau, und je leichter man es denen macht, einfach ehrlicherweise, da habe ich so einen Hyperlink auf meinen Actionplan und dann sehe ich halt Echtzeit, puff, 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 das muss ich machen, das machen die anderen gerade, da stehen wir in Echtzeit, Bombe, ja, super, da rutscht auch nichts durch. Ja, und das ist halt auch so ein Thema, ist ja die Effizienz des Closings. Also wie viel Ressourcen musst du eigentlich auf Vertriebsseite reinstecken, damit der Kunde dann Ja sagt? Und wenn du jetzt das dann irgendwie noch über eine Hourly Rate machst, also was sind deine Akquisekosten? Wenn die schnellen natürlich mit jedem Meeting, schnellen die nach oben. Und wie viele Fälle haben wir? Habe ich auch aktuell ganz viele Fälle in den letzten Monaten, Jahren gehabt. Da fragt mich der Vendor hier, Jens, Dr. Rasmus, hast du das mal geklärt? Da sage ich so, echt, weiß ich gar nicht mehr. Wann haben wir das besprochen? Ja, vor 4 Monaten. Und ich so, muss ich mir mal aufschreiben. So. Und dann hast du natürlich noch ein Meeting und irgendwann, und das wäre echterweise ein Traum, wenn du da einfach sagen kannst, das ist es, so closen wir das sind die offenen Punkte, das musst du bitte machen, bis dann und dann, super. Habe ich aber, also in der Brillanz und Einfachheit habe ich das bisher noch nie gesehen.
Ja, spannend, dass du sagst. Also du sagst sozusagen, also Mutual Action Plan, ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie muss sichergestellt werden, dass es für dich möglichst leicht zugänglich ist und auch auf jeden Fall garantiert up-to-date ist und nicht irgendeine Gurke von vor 6 Wochen.
Ich habe 1000 Themen, aber sehr, sehr viele Themen parallel laufen. Ich habe keine Woche irgendwie 35 Meetings oder sowas. Und typischerweise springe ich halt ins nächste Meeting rein und da muss es halt einfach so kognitiv muss das halt einfach leicht gemacht werden. Die Leute auf Kundenseite, ja, alles klar, weiß ich, Haken dran, mache ich, super.
Also tatsächlich, also mir sind die Sachen schon begegnet. Ich war nie privilegiert, dass ich das mal selber benutzen durfte. Aber es gibt tatsächlich für solche Mutual Action Plans, also gerade die Koordinierung zwischen Einkäufer und Verkäufer, gibt es tatsächlich auch schon Softwarelösungen. Ich habe hier und da schon ein paar Sachen gesehen, wo genau das passiert. Also sind auch Cloud-Lösungen, wo du also sich nicht die Frage stellst, habe ich hier noch das aktuellste Excel-Sheet, sondern du genau weißt, okay, hier sind die Tasks, die sind dem und dem zugewiesen. Also ja, inzwischen gibt's ja für fast alles irgendwie eine SaaS-Lösung, also auch dafür. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, also du würdest dir es auch von der Käuferseite sozusagen her, würdest du es dir öfter mal wünschen, da noch mehr Struktur und mehr Klarheit zu haben, auch über das, was du noch zu liefern hast.
Ja. It's all about simplicity, ne? Also je einfach man das machen kann, desto besser ist es. Und da brauche ich jetzt keine irgendwie fancy PowerPoint oder irgendwelchen Gantt-Charts, will einfach nur wissen, was muss ich bis wann machen. Und weil ich ja Interesse daran habe, mache ich das dann typischerweise auch.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Jetzt ist ja natürlich bei uns im Publikum ist Prinzip, ich würde mal sagen, 99,9% Menschen, die im Softwarevertrieb arbeiten. Ich hoffe, wir können mit unserem Gespräch hier einige Menschen gewinnen, mal zuzuhören, weil ich glaube, du bist eine Person, mit der sollten wir noch viel öfter sprechen, um zu verstehen, wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite zu sitzen. Und jetzt hast du vielleicht an der Stelle mal die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du so also einen Wunsch frei hättest für alle deine zukünftigen Engagements, ja, du kannst ja den Leuten auch den Podcast-Link hier schicken und sagen, hey, hier, bevor du mit mir sprichst, einmal bitte das Ding anhören. Ja. Was wäre der Wunsch, den du an Softwarevertrieb in der Zukunft hast, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
Das ist, glaube ich, relativ leicht. Und ich bin ja wirklich mission-driven, weil ich möchte ja wirklich einen Beitrag leisten, dass wir aus der Technologie mehr rausholen können, als wir das aktuell, glaube ich, so insgesamt machen. Jetzt gar nicht auf eine Firma bezogen, sondern so, ich glaube, als Gesellschaft ist halt wahnsinnig viel Opportunity, noch wahnsinnig viele Stellen wirksam zu digitalisieren. Ich glaube, der einzige Wunsch, der ist relativ trivial, ist, dass man wirklich anfängt mit, was ist eigentlich dein Pain, lieber Kunde? erzähl doch mal. Und dann wirklich auch mental da irgendwie reinarbeiten und dann zu verstehen, ja, alles klar, haben wir verstanden. Und dann wirklich ganz systematisch, Schritt für Schritt, irgendwann halt zu der Demo zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Win-Win für alle, weil wenn ich so ein Gespräch habe, hey Jens, was ist dein Pain? Erzähl doch mal. Ich kann das erzählen, weil ich habe das jeden Tag. Typischerweise. Und ich glaube, wenn man dann sagt, alles klar, Jens, haben wir verstanden, und das kann ja eine Viertelstunde Call sein, das muss ja gar nicht lang sein, ne? Und dann macht man danach noch eine halbe Stunde und sagt, hier, hör mal zu, wir haben Folgendes mitgenommen, wir glauben, es könnte in die und die Himmelsrichtung gehen, was hältst du davon? Da sage ich, ja, das hört sich interessant an. Ja, und ich glaube, dann hat man mit relativ wenig Aufwand, mit 2, 3 Meetings ist man dann irgendwie bei der Demo und dann kann man sagen, ja, das Produkt sieht auch ganz gut aus, so ist ja, Demo ist ja erstmal so eine Value-Demonstration, ist das ja gar nicht. Und dann sage ich, ja, das sieht doch ganz gut aus. Und ich glaube, das wird halt allen Parteien wahnsinnig viel Zeit sparen. Und ich glaube, ich kann natürlich auch mir viel mehr Software angucken, weil ich einfach viel weniger Zeit in einzelnen Cases am Anfang investieren muss. Und dann ist der Match einfach größer. Deswegen, also ich glaube, mit der Frage starten, was ist dein Pain? Erzähl doch mal. Ich glaube, da wäre schon wahnsinnig viel mit gewonnen.
Besten Dank dafür. Wunderbares Schlusswort. Jens, ich danke dir herzlichst, dass du hier die Zeit genommen hast, mal aus deiner Brille mal die Erlebnisse zu teilen und deine Erfahrung zu teilen und auch deine, ich glaube, dieses Gespräch steckt voll mit lauter Hinweisen für jeden, der im Softwarevertrieb arbeitet, was man ab morgen anders machen kann. Also eine richtige Goldgrube. Und dafür, ja, vielen lieben Dank.
Ja, gerne. Dir und Jan auch herzlichen Dank für den Podcast. Glaube ich, leistet einen wichtigen Beitrag.
Besten Dank. Das war Presales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir die Folge gefallen hat und du einen Impuls mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show, hinterlass uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player, dann können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.